Ich bin aber immer jemand, der stark daran glaubt, du musst im Leben eine Tür zumachen, damit eine andere aufgeht. Also was ich gemacht habe, ich bin aufgesprungen zum Sideboard, habe meinen Arbeitsvertrag rausgesucht und habe gesehen, okay, wenn ich jetzt kündige, dann muss ich noch 3 Monate, das heißt, nächstes Jahr im Frühjahr bin ich raus, mache ich. Und alle haben wirklich gedacht, ich spinne komplett. Da draußen herrscht immer noch ein total klassischer Begriff, was ist denn Schönheit? Und wir glauben, dass der viel vielfältiger ist. Schönheit 2021 ist für uns halt viel breiter, als es das vielleicht noch vor 20 Jahren oder 10 Jahren der Fall war.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge Baby Gut Business im Jahr 2021. Ich könnte euch allen jetzt noch ein frohes Neues wünschen, das nervt mich aber persönlich selber schon irgendwie immer circa ab dem 5. oder 6. Januar. Deswegen sparen wir uns das einfach mal an dieser Stelle. Und ich begrüße euch mit einer ganz besonderen Gesprächspartnerin, die ich sehr gezielt thematisch ausgewählt habe, weil ich glaube, dass wir alle am Anfang dieses Jahres eine Portion Motivation und Inspiration gut gebrauchen können, um so ein bisschen weg von diesen negativen Gedanken und Nachrichten irgendwie zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere da draußen vielleicht auch überlegt, im Jahr 2021 nochmal was Neues anzufangen, vielleicht einen neuen Job oder vielleicht eine Geschäftsidee, ein Startup zu gründen oder sei es irgendwie nur irgendwas anderes Neues zu beginnen, was sie sich vorher nicht getraut hat oder haben. Und dazu möchte ich euch mit der Folge animieren und motivieren und Jenny Baum-Minkus von der Conscious Beauty Marke Gitti, das sind vegane und nachhaltig produzierte und verpackte Nagellacke, ist da genau die richtige. Warum? Weil sie sich irgendwann vor nicht allzu langer Zeit eine sehr essentielle Frage gestellt hat und die schwebt so ein bisschen über dem kompletten Gespräch, was wir geführt haben. Und ich möchte euch dazu animieren, euch die Frage selber einmal zu stellen. Und zwar, was würde ich machen, wenn ich keine Angst hätte? So, und damit entlasse ich euch jetzt direkt ins Gespräch und ganz viel Spaß dabei. Diese Folge wird präsentiert von GoDaddy. GoDaddy ist ein Hosting-Anbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, kleinen bis mittelständischen Unternehmen und vor allem dieses Jahr female-founded Businesses zu unterstützen und auf ihrem digitalen Weg bzw. ihrer digitalen Transformation zu begleiten. Und ich bin sehr stolz, dieses Jahr Teil des sogenannten Go-Teams von GoDaddy zu sein. Denn gemeinsam mit Stefanie Giesinger und Melli von Vanelli Melli werden wir Startups besuchen und aktiv mit unserer Expertise unterstützen. Dabei ist Steffi als Nu-In-Gründerin, das ist ihr nachhaltiges Fashion-Label, was sie letztes Jahr ins Leben gerufen hat, natürlich für diesen ganzen Designbereich und die Ästhetik zuständig. Melli ist super Expertin in Sachen Content. Ich weiß nicht, ob ihr ihre Bilder von Instagram kennt. @VanelliMelli ist auf jeden Fall eine Top-Fotografin. Und ich mache die ganze Strategie und Beratung im Social-Media-Bereich. Und wir freuen uns riesig, euch hoffentlich bald besuchen zu können. Man kann sich nach wie vor bewerben. Verlinkt einfach euch oder eure Bekannten, Freunde, euer Netzwerk, die eventuell unsere Hilfe gebrauchen könnten, unter dem Instagram-Post von GoDaddy auf dem Kanal @godaddy.de. Da bekommt ihr übrigens auch alle News rund ums Team, was wir so vorhaben, was wir so machen und wie wir das Ganze machen. Und wir freuen uns auf euch.
Jenny, beschreib doch mal dich und dein Business so in 3 Schlagworten. Ich will das jetzt am Anfang vom Podcast mal immer direkt, dass die Leute ein Gefühl für eine Person kriegen. Habe ich mir neu überlegt 2021.
Okay, Gitti und ich in 3 Schlagworten. Revolutionär, innovativ und Feedback-Community getrieben.
Okay, das wirft jetzt schon große Schatten voraus, die wir natürlich jetzt im Gespräch irgendwie auf jeden einzelnen Punkt irgendwie nochmal eingehen können. Witzigerweise frage ich auch, glaube ich, schon in die richtigen Richtungen, was das angeht. Wo erwische ich dich denn gerade? Bist du in Berlin? Sieht nach schönem Altbau aus im Hintergrund.
Ja, ich sitze in Berlin, in Kreuzberg, bei uns in der Wohnung zu Hause, im Homeoffice, da wir natürlich jetzt alle zu Hause im Homeoffice sind. Und begrüße dich daraus, aus meinem Zuhause.
jetzt musst du uns allen noch einmal, also mir gar nicht unbedingt, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Tage, einmal erklären, was oder wer ist überhaupt Gitti? Was macht ihr da? Wer steckt dahinter? Und ja, so viel vorweg, warum ist Gitti nicht eine weitere Nagellackmarke bei DM, sage ich jetzt mal?
Ja, total gerne. Also Gitti ist ein innovatives Start-up, was gerade die Beauty-Industrie ganz schön auf den Kopf stellt. Und zwar sind wir auf dem Weg, herkömmliche Beauty-Produkte besser zu machen für euch da draußen, also auch für dich und für unseren Planeten. Was machen wir? Wir schauen uns Inhaltsstoffe an, verbessern diese. Wir schauen uns die Verpackung an, verbessern diese und gehen so anhand der Wertschöpfungskette jeden einzelnen Schritt entlang und versuchen, die Produkte besser zu machen. Wir sind nicht dafür da zu sagen, bitte hört auf, alle schöne, tolle Beauty-Produkte zu konsumieren. Wir haben wahnsinnig viel Freude, besonders an Farbkosmetik, sehen aber die Herausforderungen von herkömmlichen Produkten, die schädlich sein können, schädliche Inhaltsstoffe enthalten können, wo die Verpackung nicht positiv auf unsere Umwelt einzahlt. Ja, und haben uns vorgenommen, all das besser zu machen. Wir stehen noch total am Anfang an unserer Reise. Uns gibt es seit April 2019 und wir haben aber schon eine ganze Menge auf den Markt gebracht, schon 3 Produktinnovationen und haben aber auch noch eine ganze Menge vor in diesem Jahr.
Ja, super spannend. Ich habe es natürlich auch schon das ein oder andere Mal getestet. Du versorgst mich ja auch immer regelmäßig mit neuen Farben. Wenn man jetzt an so eine vegane, grüne Beauty-Brand denkt, haben ja häufig Leute immer noch so ein bisschen, oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? Ja, ich mach's einfach. So Alverde aus der DM-Ecke mit furchtbarem Packaging und ja, so ein bisschen angestaubtem Produktdesign im Kopf. So, das sticht der Gitti schon mal optisch heraus. Man würde ja wahrscheinlich auf den ersten Blick, wenn man die ganze CI der Marke sieht, also es ist sehr bunt, sehr clean, sehr schick, aber auch vom Logo-Design, finde ich, und sehr hochwertig, würde man wahrscheinlich gar nicht unbedingt auf die Idee kommen, dass das so eine grüne Seele hat, sage ich jetzt mal. Hast du das bewusst so gewählt?
Ja, ich glaube, das war uns halt wahnsinnig wichtig und das geht auch so ein bisschen darauf ein, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sind ja total Feedback- und Community-getrieben. Also nachdem ich herausgefunden habe, erstmal wie giftig oder schädlich herkömmlicher Nagellack sein kann, habe ich mich gefragt, okay, was ist denn eigentlich auch der Treiber, warum man denn gerne Beauty-Produkte benutzt? Und Nummer eins ist, wir möchten einfach auch, dass es gerne schön aussieht, weil ganz viele Beauty-Produkte stehen halt auch im Badezimmer. Und da hat man einfach auch schön, also Spaß an schönen Verpackungen. Nichtsdestotrotz sollten die natürlich alle nachhaltig gestaltet sein. Das heißt, für uns ist der Anspruch, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Und du bist ja auch schon ein bisschen auf unsere Visualität eingegangen. Und das ist eigentlich auch noch ein Aspekt, der extrem entscheidend ist für Gitti. Neben der Verbesserung der Inhaltsstoffe und der Verpackung, es ist für uns wahnsinnig essentiell, auch das Beauty-Bild oder das Bild von Schönheit in der Industrie auch mal ordentlich aufzumöbeln. Weil da draußen herrscht immer noch ein total klassischer Begriff, was ist denn Schönheit? Und wir glauben, dass der viel vielfältiger ist, in allen Formen und Facetten. Und wer sich mal unsere Bildwelt anschaut, der sieht direkt schon von Anfang an, dass wir Vielseitigkeit und Vielfältigkeit in allen Facetten leben. Und ich habe vor einer Woche ein wunderschönes Kompliment bekommen. Da wurde mir gesagt, so eine Visualität kennt man sonst vielleicht tatsächlich nur von ausländischen Marken, die schon viel progressiver sind. Und das hat mich total gefreut, dass man sagt, Gitti sieht nicht aus wie eine typisch normale, in Anführungsstrichen, deutsche Marke, sondern wir leben Vielfältigkeit wirklich in allen Farben, Formen und Facetten. Und ich glaube, das ist wahnsinnig essentiell für uns, dass wir halt einfach Schönheit, ja, 2021 ist für uns halt viel breiter, als es das vielleicht noch vor 20 Jahren oder 10 Jahren der Fall war.
Ja, um da direkt mal so ein Bild im Kopf zu schaffen für die Zuhörer. Also Jenny spricht unter anderem davon, dass zum Beispiel die Hände nicht wie in so einem Hochglanzmagazin alle perfekt irgendwie genormt aussehen, faltenfrei und alle, ich sag auch mal ganz klar, alle die gleiche Hautfarbe haben oder so, ne? Die ja für den westlichen Markt irgendwie häufig dann weiß ist,
so blöd es halt irgendwie eben ist. Aber ihr seid da total inklusiv schon unterwegs gewesen, auch von Anfang an. Und mir ist vor allem im Feed immer aufgefallen, dass die Nägel eben nicht diese langen, perfekten, manikürten, überpflegten Hände darstellen, die man irgendwie sonst immer so sieht, sondern dass man schon fast manchmal ein bisschen irritiert war, weil das so rausgestochen hat aus dem restlichen... Voll. Aus der restlichen Bildwelt, die im Internet halt doch noch Status quo ist.
Ich glaube, vermeintlich gibt es da draußen so ein Bild von, was ist zum Beispiel auch die perfekte Hand. Und du hast gerade gesagt, inklusiv. Wir sagen tatsächlich, wir stehen für All-Clusivity, also wirklich Einbinden von, also ich kann es ganz pragmatisch machen. Bei uns tragen ja auch Männer Nagelfarbe, also Gitti. Wir haben dafür am Anfang Kommentare bekommen, die nach dem Motto, das ist ja ekelhaft. Und bei sowas denken wir uns natürlich jetzt erst recht und wir feiern ab, denn Nagelfarbe soll jeder tragen, der Freude darauf hat. Also daran findest du bei uns eine Vielfalt von den Anführungsstrichen tatsächlich Models, denn die meisten unserer Hände, die du siehst, das sind
Mitarbeiterinnen Personen, von dir oder auch?
Aus unserem Team, genau, aus unserem Team, aber auch Personen aus unserer Community, die uns anschreiben. Und da geht es nicht darum, wer hat denn irgendwie die perfekten Hände, sondern wir zeigen einfach alle Hände in ihrer Vielseitigkeit. Und das ist ganz interessant, wenn ich heute sage, irgendwo hingehe, ja, ich mache Gitti, und dann sagt jemand sofort, oh, schau nicht auf meine Nägel, die sind nicht so schön. Und ich denke mir so, jede Hand ist schön und jeder Nagel ist individuell schön. Und das sieht man sehr gut auch in unserer visuellen Sprache, dass wir das ziemlich abfeiern.
Ich muss jetzt nochmal fragen, und was ist jetzt so die Trendfarbe für den Mann, blöd gesagt? Also was ist so ein Verkaufsschlager, was kaufen Männer? Ist das dann irgendwie farblos oder ist das schon was Knalligeres oder schwarz oder sowas?
Ja, tatsächlich ist es gerade ein Grau und ein Dunkelblau war auch ganz stark, beziehungsweise auch die Gitti Signature Color. Wir haben ja Desert Sage, ein Salbeiton, den wir eigens entwickelt haben, und der geht in jeglicher Altersgruppe und auch Geschlechtergruppe, kommt der wahnsinnig gut an.
Boah, witzig, wusste ich gar nicht. Ich habe den letzte Woche, glaube ich, getragen, weil ich hatte ich noch im Schrank, und ja. Man muss sich ja aktuell auch selbst als Frau ein wenig, man muss ein mobiles Kosmetikstudio aufbauen, weil es ist natürlich schon länger Lockdown und da macht man das eben halt zu Hause. Selber.
Genau.
Aber jetzt musst du uns einmal kurz abholen. Ich weiß ja, oder fangen wir so an, ich weiß noch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, und deine Geschichte hat mich total beeindruckt, weil du natürlich A, das irgendwie mega enthusiastisch rübergebracht hast, aber auch B, weil es doch irgendwie auch sehr mutig, eine sehr mutige Geschichte ist. Und wir saßen zusammen im Soho-Haus, das weiß ich noch, bestimmt auch 2 Stunden, und du hast irgendwie komplett erzählt, wie das alles bei dir angefangen hat. Und das, finde ich, muss einer breiten Hörerschaft zur Verfügung gestellt werden. Du hattest nämlich eigentlich einen total sicheren, vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen spießigen Job bei Coca-Cola im Marketing. Und den hast du ja mehr oder weniger Knall auf Fall gekündigt, ohne jetzt konkret schon mit Gitti irgendwie erfolgreich zu sein, oder?
Ja, also total. Also ich würde tatsächlich nicht sagen, dass der spießig war. Ich fand meinen damaligen Job, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Ich war nicht im Marketing, sondern ich war im People-Bereich. Ich habe Women in Leadership-Programme paneuropäisch für 13 europäische Länder verantwortet und hatte einen grandiosen Chef, war eine der jüngsten Frauen auf meiner Management-Ebene und eigentlich würde man sagen, so mit Anfang 30 da, wo man irgendwie total gerne hin möchte. Ich bin aber ein totaler Bauchmensch, und es gab einen Dezember-Sonntag im Jahr 2017, und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brüte was aus, also irgendwie Bauchhumoren, weiß auch nicht. Und wir haben einen riesengroßen Teppich in unserer alten Wohnung im Wohnzimmer gehabt, und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss mich irgendwie mal hinlegen, und lag auf diesem Teppich hin und her gerollt, und irgendwann lag ich auf dem Rücken wie so eine Krabbe, Arme und Füße nach oben, und ich so, weißt du was, ich kündige meinen Job. Und mein Mann war komplett schockiert, weil das war jetzt nicht, dass ich das irgendwie über Monate, mein Job und ich weiß nicht, was ich machen soll. Bei mir ist das wirklich so, anscheinend irgendwas passiert in mir und dann macht es aber plopp und dann mache ich auch direkt eine Handlung. Also was ich gemacht habe, ich bin aufgesprungen zum Sideboard, habe meinen Arbeitsvertrag rausgesucht und habe gesehen, okay, wenn ich jetzt kündige, dann muss ich noch 3 Monate, das heißt, nächstes Jahr im Frühjahr bin ich raus, mache ich. Und alle haben wirklich gedacht, ich spinne komplett. Ich bin aber immer jemand, der stark daran glaubt, du musst im Leben eine Tür zumachen, damit eine andere aufgeht. Und ich habe auch keine Angst vor einem, in Anführungsstrichen, Rückschritt. Ja? Also so einen Job zu kündigen, heißt ja auch irgendwie, mein monatliches Gehalt irgendwie nicht mehr zu bekommen und vielleicht auch Einstriche zu machen, irgendwie nicht mehr da essen zu gehen, wo man vorher essen gehen wollte. Keine Ahnung, das ist für mich total fein, wenn mein Bauch sagt, das ist das Richtige. Alle anderen um mich drumherum, bis auf meinen Mann tatsächlich, der hat das von Anfang unterstützt, die haben alle echt gedacht, sag mal, die spinnt völlig. Aber wie ich so wollte, einen Monat später kam dann auch Gitti in mein Leben. Und zwar saß ich beim Abendessen zusammen dann in Berlin und mit so einer illustren Runde am Tisch. Und es ging, jeder hat über sein wichtiges Projekt erzählt, also so typisch Berliner Abendessen. Und ich wurde bei viel Wein von jemandem gefragt, was ich denn jetzt eigentlich machen würde, wenn ich keine Angst hätte. Und ich sag das so bei viel Wein, weil ich weiß nicht, ob es am Wein lag, weil das Erste, was in meinen Kopf geschossen kam, war tatsächlich Glitzernagellack. Und du musst dir vorstellen, ich sitze an so einer Runde, wo man auch so gesellschaftspolitische Themen bespricht und irgendwie mein erster Gedanke ist wirklich Glitzernagellack. Und du siehst ja heute, ich trage immer meistens meine Lieblingsfarbe, die 01 oder die 101, ein feuriges Rot. Ich trage also nicht heimlich Glitzernagellack.
Das heißt, was ja auch nicht schlimm wäre.
Was überhaupt nicht schlimm wäre, aber das war jetzt nicht meine Person, ja, Glitzernagellack. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Hab natürlich gesagt, diese geile Frage, habe ich aber nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil ich das mega peinlich fand. Bin aber in der Nacht nach Hause, habe um 4 Uhr nachts meinen Rechner geschnappt, mich in die Küche gesetzt und angefangen, über Nagellack zu recherchieren. Und seitdem bin ich komplett on fire. Und das war der Startschuss zu Gitti, weil ich dann super schnell herausgefunden habe, wie schädlich herkömmliche Nagellacke noch sein können, wie schnell unser Körper die giftigen Inhaltsstoffe absorbiert. Und nach viel Recherchearbeit zu vielen Inhaltsstoffen kam dann der Startschuss so, ja, kann man das nicht irgendwie anders machen? Und da war Gitti geboren. Und long story short, 1,5 Jahre später haben wir dann unsere erste Innovation auf den Markt gebracht. Und aber hier Disclaimer, mit meiner Startliste, mit der ich losgelaufen bin, so soll das Produkt aussehen, da sind wir noch nicht. Da arbeiten wir mit völliger Passion dran. Aber wir haben es schon einen Riesenschritt nach vorne geschafft und sind wahnsinnig stolz, jetzt 3 Innovationen schon im Beauty-Markt gelauncht zu haben. Ja.
So, ein Satz ist jetzt gerade total bei mir hängen geblieben. Und vielleicht ist das ja etwas, was man sich mal häufiger dann doch selber sehr ehrlich fragen muss. Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Das ist schon ein Gänsehautsatz auch so ein bisschen. Gibt es denn irgendetwas, ich meine, jetzt bist du super erfolgreich damit, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das hätte ich gerne vorher gewusst? Oh. Zum Thema Gründen, Nagellacke, Beauty-Business, ne? Ist ja auch nicht immer einfach.
Also gefühlt gibt es jeden Tag irgendwas, weil ich komme nicht aus der Industrie. Also ich bin jetzt keine Chemikerin. Ich habe noch nie eine eigene Firma gegründet. Ich habe auch noch nie so ein großes Team geführt und so an so einer starken Vision gearbeitet. Also das fängt an von Produktkenntnissen, die ich mir alle habe angelesen. Ich meine, das ist das Geniale an der Digitalisierung, dass das alles einfach geht, dass wenn man viel Zeit da reinsteckt, dass man sich einfach all diese Sachen suchen kann. Aber ich meine, das wäre weitaus einfacher gewesen, hätte ich von Anfang an einen tollen Chemiker oder Chemikerin an meiner Seite gehabt. Wie man denn so ein Produkt dann auch herstellt, mit wem man arbeiten muss. Wir hatten Kollektionen, die kamen bei uns an, die waren nicht richtig abgefüllt, ja. Da war nicht genug Produkt in der Flasche. Das heißt, das waren bis zu 3/4 waren die abgefüllt, und der Rest war leer. Also, ich glaube, wenn man von Anfang an Experte in dem Bereich gewesen wäre, wären wahnsinnig viele Fehler, die wären einem wahrscheinlich erspart gewesen. Ich habe am Anfang meinen ersten Flyer gedruckt und der kam nach Hause und der hatte dann so einen riesen blauen Rand drumherum, weil ich vergessen habe, diesen Druckbereich sauber festzulegen. Also, und auch heute, ich glaube, was mir mal wieder auffällt jetzt in dem Team, und jetzt arbeiten wir natürlich alle aus dem Homeoffice und ich habe auf jeden Fall schon Teams geführt, aber Leute mitnehmen auf eine Reise, richtig zu kommunizieren, manchmal vielleicht informiert man zu viel und jemand ist überfordert, manchmal zu wenig. Also ich war in meinem Leben noch nie auf so einer krassen Lernreise und ich glaube, ich war auch noch nie in so einer anspruchsvollen Rolle, weil man ja so viele Anspruchsgruppen hat, also ich habe meine eigene starke Vision, wo wir hinwollen. Und wie schon gesagt, wir stehen voll am Anfang, ja. Also das ist so ein Treiber. Dann habe ich unsere Community, ja, also all die, die uns Feedback geben, unsere Kunden etc. Die sehen auch ganz viele Sachen, die will man auch mitnehmen. Dann will ich mein Team mitnehmen, unsere Partner, die uns helfen, diese Produkte auf den Weg zu bringen. Mittlerweile natürlich auch Investoren. Und so ein Tag, das ist total abgefahren, was man an einem Tag alles macht. Aber das ist auch eine wahnsinnige Lernkurve, das alles zu lernen und zu verarbeiten, dass man nachts überhaupt noch schlafen kann mit der Fülle an Themen, die einfach da sind. Also ich glaube aber, es gibt tatsächlich keinen Kurs oder kein Studium, der einen auf diese Reise vorbereiten kann. Ich glaube, da geht es echt einfach nur, wie vielleicht grundsätzlich so im Leben, einfach machen.
Ja, und irgendwie die Bereitschaft haben, halt eben für die eigene Sache auch ein bisschen zu bluten, sag ich mal, im Sinne von Zeit abzwacken, Zeit beim Privatleben, denn ohne geht's ja nicht, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also ja. Ich habe auch immer wieder Phasen, ich hatte zum Beispiel jetzt ganz persönliche Geschichte, ich weiß nicht, ob du schon auf Clubhouse bist und ob du das irgendwie mitbekommen hast, ist ein Riesenhype, für mich natürlich als Social Media Native, der auch sich auf dessen Geschäftsmodell es ist, Kunden zu beraten. Ich muss bei sowas natürlich irgendwie immer Präsenz zeigen. Ich muss da ganz vorne mit dabei sein, damit ich dann später auch als Experte A, Wissen weitergeben kann und Kunden adäquat beraten kann. So. Ja. Und da das aktuell auch noch ein sehr B2B-getriebener Kanal ist, war ich da halt direkt aktiv und musste dann irgendwie noch 1000 Interviews dazu geben, weil dann kam die klassische Presse und wollte irgendwie von mir dann eine Einordnung dazu haben. Und ich habe mehr oder weniger echt auch ein bisschen alles stehen und liegen lassen müssen, was so privat passiert wäre in der Woche. Aber ich glaube, die Bereitschaft braucht man einfach und man muss die Fälle nehmen, wie sie kommen und dann auch zugreifen, wenn sich Chancen auftun, oder?
Ja, also total. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Einschnitte auch gemacht. Also das wäre total gelogen, wenn es nicht so der Fall wäre. Ich habe Gott sei Dank eine Familie und Freunde und einen Ehemann, der das all versteht, aber ich fahre nicht in Urlaub. Also wenn ich freie Minuten habe, ich nehme mein Telefon mit auf die kleinsten Örtchen dieser Welt. Ja, also man arbeitet ja an seinem großen Traum und da kann man auch gar nicht anders. Ich könnte auch gar nicht anders. Ja, das heißt aber auch, dass das Umfeld natürlich das auch mittragen muss oder dass man gut informieren muss, warum das so ist. Und ich glaube, jetzt tatsächlich letzte Woche und so Wahnsinn, dass du das Clubhouse erwähnst. Zu all dem kam natürlich auch auf einmal Clubhouse und ich habe irgendwie, auf einmal kamen so viele Nachrichten und ich muss sagen, ich schaffe das teilweise gar nicht, ja, diese Flut an WhatsApp-Nachrichten irgendwie alle so in Zeit zu beantworten. Und ich habe es überhaupt nicht geschafft. Ja, es hat eine Woche gedauert, bis ich da irgendwie meinen ersten Talk hatte, weil die Tage sind halt einfach voll. Ich bin ja ein extremer Frühaufsteher. Ich stehe ja spätestens 4:30 auf. Und
was? Warum?
Ich war schon immer...
Bist du in diesem 5 AM Club, von dem immer alle sprechen, diese erfolgreichen Personen?
Ich bin schon immer jemand, der wahnsinnig gerne früh aufsteht. Und sowohl meine Mama als auch mein Papa sind totale Frühaufsteher. Und wahrscheinlich hat sich das bei mir potenziert. Und das ist meine produktivste Phase am Tag. Das ist so, mir macht das überhaupt nichts aus. Ich stehe auch ohne Wecker auf. Ja, das ist nicht, dass mich ein Wecker klingeln muss. Und ich bin sofort wach. Ich trinke einen Kaffee und setze mich an meinen Rechner und mache irgendwie die schwierigste Aufgabe zuerst und starte so in den Tag und das ist irgendwie total super. Aber deswegen, ich bin jetzt nicht jemand, der super gerne abends um 21 Uhr da noch die allerfitteste Person ist.
Ich wollte gerade sagen, wann gehst denn du ins Bett? Dann bist du ja theoretisch sogar der 5 AM Club plus die Kiss the Frog Theorie. Du bist ja die Inkarnation einer Gründerin, einer erfolgreichen Gründerin, so wie sie in diesen ganzen Selbstoptimierungsbüchern steht. Das macht mir ja schon fast Angst, Jenny.
Ja, ich glaube, ich habe einfach herausgefunden, was für mich gut funktioniert. Und ich glaube, dass jeder herausfinden muss, was funktioniert für ihn am besten. Und sich das Umfeld schaffen muss. Konnte ich das früher in meinem alten Job so? Nein. Also mein Team weiß, dass wenn irgendwas von mir kommt, dass ich von niemandem in der Welt erwarte, irgendeine Rückmeldung in solchen Fällen. Aber das ist einfach die Zeit, wo ich wahnsinnig produktiv bin und wo ich auch das ist, und vielleicht versteht das nur jemand, der irgendwie so ein totaler Morgenfreak ist. Ich liebe das auch, diese Morgenstunde. Das ist so voll meine Zeit. War aber schon immer so. Und dafür bin ich aber abends nicht gut. Und ich glaube, das muss man einfach kommunizieren. Und dann muss man einfach herausfinden, welche Methode funktioniert für einen ganz persönlich am besten. Und das ist die für mich wahnsinnig gut funktioniert. Aber wie gesagt, dann kommt irgendwie Clubhouse um die Ecke und ich war so, wow. Krass, okay.
Und alle Routinen sind dahin, auf den Haufen geschmissen.
Ja, ich habe ja das Glück, dass ich dann nicht Experte für den Kanal sein musste. Deswegen hat es dann tatsächlich auch gedauert, bis ich überhaupt mit der ersten Session live war. Und das ist vielleicht dann mein Glück, da kann ich mich ein bisschen besser rausziehen als du. Aber ja, es kommt immer was Neues und es gibt tausend Möglichkeiten. Und die Frage ist, wie schafft man sich dann auf diese ein bis zwei wichtigen Dinge zu konzentrieren, weil ich glaube, dass man sich immer überlegen muss, okay, ich als Person, wo leiste ich jetzt gerade den allergrößten Mehrwert? Und aus meinem, das mag völlig persönlich sein, ich glaube, das ist eine maximal zwei Sachen, die man treiben kann. Mm. Andernfalls verliert man sich total und ja. Da muss man halt auch immer wieder repriorisieren und fokussieren und also der Alltag ist nicht langweilig.
Klitzekleine Werbeunterbrechung für einen meiner Lieblingskunden, und zwar Blinkist. Wer vielleicht noch nie was davon gehört hat, Blinkist ist eine App mit einer Sammlung aus Zusammenfassungen von Sachbüchern. Da findet ihr wirklich alles. Ich gebe immer ganz gerne so ein gleich am Ende nochmal so ein Beispiel, welche Themen mich zuletzt umgetrieben haben und welche Titel ich besonders gut fand. Aber grundsätzlich könnt ihr die sogenannten Blinks, also die Zusammenfassungen, in 15 Minuten lesen, selbst lesen oder hören. Mache ich sehr, sehr gerne mittlerweile im Auto zwischen Hamburg und Köln. Bin ja viel unterwegs mittlerweile im Auto, im privaten PKW und kann da zum Beispiel, weiß ich nicht, in einer Stunde mich schon zum Beispiel für den nächsten Podcast irgendwie tiefer einlesen. Zuletzt zum Thema Datenschutz zum Beispiel, weil es um Clubhouse ging und ich sehr viele Fragen bekommen habe zu diesem Thema, um mich da wenigstens oberflächlich tief, und das ist das Schöne, dass natürlich die Sachen immer mit 15 Minuten, also so eine Buchzusammenfassung, natürlich immer so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, aber nichtsdestotrotz relativ tief ins Thema reingeht. Habe mich zum Beispiel auch um Weihnachten rum so ein bisschen mit Alzheimer beschäftigt, weil meine Oma irgendwie das daran erkrankt ist und ich die Krankheit besser verstehen wollte, damit man da selber mit besser umgehen kann, und habe dann die Alzheimer-Lüge und Hirngeflüster gelesen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele aktuelle Titel mittlerweile zum Thema Corona und Lockdown, was das aus psychischer Sicht, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht mit uns macht. So ein paar Zukunftsprognosen, und habe mich viel mit digitaler Ethik beschäftigt. Das ist auch ein Titel von Sarah Spiekermann, der mir sehr gut gefallen hat. Und digitaler Wohlstand, also wie irgendwie auch die Digitalisierung Wohlstand vielleicht in Zukunft potenziell anders wieder verteilen kann, von Achim Wambach. Ich habe mittlerweile seit, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren mittlerweile mein Blinkist-Abo und verlängere es jedes Jahr, weil es mir wirklich, wirklich gut gefällt. Und für wen das jetzt spannend geklungen hat, der kann sich 25% auf das besagte Jahresabo sichern, und das macht total Sinn, weil es wirklich nicht teuer ist. Und zwar unter www.blinkist.de/babygutbusiness bekommt ihr 25% auf das Premium-Jahresabo, und dann habt ihr Zugriff auf alle Titel. Ihr könnt das Ganze natürlich auch erstmal 7 Tage umsonst testen. Das findet ihr alles auch unter dem Link blinkist.com/babygutbusiness. Und ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeschaut, was es dann wirklich nur noch kostet im Monat. Und das sind 59,99 im ersten Jahr.
Du hast in einem Interview und tatsächlich auch jetzt heute schon einmal angesprochen, dass es dir zeitweise peinlich war, als Frau aufzutreten, die in Anführungszeichen nur Beauty macht. Ja, also in dieser ganzen, wahrscheinlich in dieser Startup-Investoren-Bubble, in der du ja auch irgendwie in Berlin stark vernetzt bist, hast du das irgendwie ablegen können? Beziehungsweise warum war das so?
Ja, das, ehrlich gesagt, das war ziemlich lange so. Ich glaube, das ist das typische Klischee, ja. Also Frau, Beauty, Nagellack. Also es war, und vielleicht auch vor mir selbst, also wenn dich jemand fragt, was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? ich glaube, der Anspruch an mich selbst wäre auch gewesen, gefühlt Weltfrieden, Klimakatastrophe, wenn irgendwas, irgendwelche großen Themen, aber nicht Glitzernagellack. Und ich glaube, ich habe mich super lange auch von mir selbst, ja, vielleicht auch so geschämt, hä, woher kommt das und warum bin ich, das kann, ich konnte mir das nicht aussehen, ich bin getrieben davon und teilweise, das hat mal irgendwann ein Investor zu mir gesagt, das ist fast so, als wäre ich besessen davon, das ändern zu wollen und das habe ich mir nicht ausgesucht, das Thema, das kam wie so ein Blitz zu mir, aber gefühlt, glaube ich, würde ich, wenn ich mich selber beobachte, hätte ich mir gedacht, oh, hätte das nicht ein anderes Thema sein können.
Ja, aber hast du schon mal konkret auch schlechte Erfahrungen gemacht? Also bist du mal aus einem Raum gegangen, hast jetzt imaginär, sag ich mal, über die Schulter geblickt und gesehen, jetzt lachen sie über dich oder reden irgendwie an ihren runden Tischen bei irgendwelchen Finanzierungsrunden,
nein,
despektierlich darüber?
Nee, gar nicht. Aber ich glaube, das merkt man schon. Ja, also wenn du jetzt irgendwie kommst und stellst da deine tolle Softwarelösung vor oder irgendwie hier ist mein neuer Nagellack, dann merkt man schon den Unterschied. Aber das hat sich total geändert, bis eine großartige Frau zu mir gesagt hat, ganz erfolgreiche Frau, die gesagt hat, jetzt hör auf, dich so klein zu machen. Das ist ein riesengroßer Markt da draußen. Du änderst ein Produkt und machst es besser. Jetzt nicht mehr sich selbst so klein machen. Und ich glaube, das war so ein riesiger Switch auch in meinem Kopf und hat mir auch gezeigt, wie hart man oftmals zu sich selbst ist, weil das war nicht einfach unsere erste Formel. Ja, das hat 1,5 Jahre gedauert und was wir vorhaben und was uns antreibt, ist total groß. Aber man hat, oder ich kenne das sehr oft, eine Tendenz, sich selber dann auch kleiner zu machen und
vor allem als Frau vielleicht. Oder?
Ja, Ich kenne aber auch...
Aber guck mal, Jenny, niemals würde ein Mann hingehen, der, ich sag mal, ein neues Auto entwickelt oder ein neues Motorteil für ein Auto, ein bisschen kleiner gedacht vielleicht, und sich vor anderen Männern dafür schämen, wenn er irgendwo einen Pitch präsentiert, dass er jetzt ein neues innovatives Motorteil für Autos macht. Weil tendenziell wahrscheinlich immer noch das Klischee vorherrscht, dass Männer irgendwie autoaffiner sind. Ich weiß nicht, warum Frauen, also ich fühle mich da total rein, weil ich habe das ganz oft, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, auf einer Party bin, die irgendwie privat veranstaltet wird, nicht in meiner Social Media oder in meiner, weiß ich nicht, Medienbubble unterwegs bin und mich teilweise sogar schäme zu sagen, ich mache Influencer-Marketing. Weil Influencer sein oder mit Influencern arbeiten auch oft so einen negativen Beigeschmack hat, weil die Leute als allererstes an diese schrecklichen Nonsense-Influencer denken, die für sich für Hello Buddy ihre Oma verkaufen würden, für so einen Code oder so, sage ich jetzt mal ganz platt, ja. Ich kenne das, aber ich frage mich manchmal, warum, also da haben wir noch ein Stück vielleicht im Kopf Weg zu gehen? Ich weiß es nicht.
Ja, aber ich glaube, ich würde nicht unterschreiben, dass es vielleicht Männer nicht doch auch anders geht. Also vielleicht ist das vielleicht dann auch ein Klischee, weil zum Beispiel, wenn ich darüber gesprochen habe auch oder auf Panels zu dem Thema, dass ich mich lange unwohl gefühlt habe. Es gab auch Männer, die auf mich zukamen und meinten so, ich kenne so ein Gefühl, in so einer, vielleicht in einer Schublade zu sein und da nicht rauszukommen. Also ich glaube, dass das auch der Fall ist. Ich glaube, das ist super persönlich. Ich glaube auch, es gibt bestimmt ganz viele Frauen da draußen, die hätten gesagt, wie geil ist das denn? Ich mache jetzt irgendwie was Neues im Beauty-Markt. Ich glaube eher, das ist was sehr Persönliches und was ich aber... Und ich glaube, das für mich persönlich außer Frage, wir aufhören müssen, uns selber so klein zu machen, sondern irgendwie mehr zujubeln, was man selber tut. Und vielleicht, das vielleicht manchmal für mich eher so ein bisschen auch so eine deutsche Mentalität, immer so kritisch zu sein, ja. Also zum Beispiel, wenn ich mit Amerikanern drüber spreche, was wir vorhaben, die sind so, wow,
ganz
krass,
andere
super.
Sache.
Und hier ganz oft, ja, aber geht das denn überhaupt? Aber ihr, also wie und das habt ihr jetzt, aber was ist denn jetzt damit und wie geht ihr das an? Also ich glaube, das ist so viel mehr der Gedanke, also der Glaube daran, dass man wirklich was bewegen kann und dass man, je mehr man sich zutraut, je größer man denkt, je weiter kommt man auch. Das ist ja so ein bisschen so, okay, shoot for the moon and you land among the stars, ja. Wenn ich mir nur vorstelle, irgendwie, ich mache ein kleines Pups-Label und meine Formel ist nicht innovativ, dann werde ich auch nichts verändern. Wenn ich mir aber vornehme, ich mache was, was noch kein anderer gemacht hat, ja, es wird hart, es wird steinig und es wird mühsam, aber vielleicht haben wir echt eine Chance, dahin zu kommen.
bin sehr froh, dass ich mit dieser Folge in das Jahr 2021 bei Baby Begat Business starte. Ich bin jetzt schon begeistert und ich glaube, du hast jetzt schon die Motivationsrede für uns alle gehalten, gerade so ein bisschen. die irgendwie, ja, dass wir dieses Jahr vielleicht mal dann doch groß denken. Du, jetzt habe ich gelesen, vor einigen Tagen, wirklich super aktuell, hat wahrscheinlich einer deiner Konkurrenten, wenn man das so bezeichnen möchte, Essie, die ja auch Nagellacke machen, medienträchtig verkündet, dass sie jetzt auch vegane Nagellacke oder dass jetzt alle ihre Nagellacke vegan sind. Was bedeutet das jetzt für dein Geschäftsmodell und wie gehst du generell mit so Konkurrenzsituationen um?
Ja, also erstmal finde ich das absolut großartig, denn auch wenn unsere Ambitionen sehr groß sind und Vegetti zu einem ganz großen Unternehmen aufbauen, schaffen wir nicht, die ganze Welt besser zu machen, wenn wir ganz alleine da stehen. Das heißt, jeder, der mitzieht und der seine Reichweite hat, yes, endlich. Ich frage mich nur, warum haben sie es nicht vorgemacht? Aber umso geiler, dass es jetzt passiert. Und ich glaube auch wahnsinnig wichtig, weil es zeigt, dass man Aufklärung schafft und dass wir auch als Marke sowas schaffen, dass sich große Märkte bewegen. Das finde ich phänomenal. Ich glaube, der Kunde oder die Kundin heute hat dann immer noch die Wahl zu entscheiden, wo kaufe ich meine Produkte, weil natürlich hinter jedem Produkt steht eine Firma mit Werten und mit dem, was für sie eintritt und dann obliegt es den Kunden zu entscheiden, kaufe ich jetzt zum Beispiel was bei Essie oder kaufe ich was bei Gitti. Und ich glaube, was uns extrem unterscheidet, unsere Formulierungen sind ja innovativ. Die gibt's in dieser Form nicht am Markt und wir werden auch nicht aufhören. Das heißt, wirst du diese Formulierung, die du heute bei uns kaufst, immer kaufen? Wahrscheinlich nein, weil wir immer versuchen, das Bestmögliche möglich zu machen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied auch von uns im Anspruchsdenken an unsere Produkte und der uns am Ende des Tages dann auch von Wettbewerbern differenziert. Ja.
Wie viele Leute arbeiten eigentlich gerade bei Gitti?
Mittlerweile knapp 40.
Seid ihr noch in dem kleinen Büro, wo ich bei euch mal zu Besuch war?
Nein, da waren wir tatsächlich, was waren wir, zu sechst oder so, als du da warst?
Ja, und man muss ja sagen, das war fast wie so eine kleine Garage.
Ja, ja.
Und das war total niedlich. Also es hatte so Stunde Null Status für mich oder Vibe, als ich da reinkam und mir dachte so, keine Ahnung, so hat wahrscheinlich irgendwie jedes Unternehmen am Anfang mal so, das ist ja das, was man im Kopf hat, ne, wenn man irgendwie auch die Geschichten von Apple und so weiter hört, die dann immer in der Garage irgendwie sowas zusammengeschraubt haben, angeblich mal, und dann tauchen irgendwo so Bilder von Garagen im Internet auf, wo die angeblich mal gestartet haben, und das hatte ich so bei euch auch und dachte so, aha, guck mal, hier wird jetzt gleich Geschichte, hier wird vielleicht neue Beauty-Geschichte geschrieben.
Ja, und das Verrückte, da wo du ja schon warst, das war ja schon unser erstes Office. Davor haben wir ja bei mir aus dem Esszimmer rausgearbeitet. Ja, jetzt mittlerweile mussten wir schon zweimal mehr umziehen, weil ja das Team natürlich wächst und die Nachfrage nach unseren Produkten und wir ja auch einiges tatsächlich in diesem Jahr vorhaben. Wir gerade sehr intensiv gerade an der Vorbereitung von neuen Produkten arbeiten, an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Nagelfarbenformulierung, an dem Verpackungsthema und dafür braucht es viele kreative und innovative Köpfe, die an der Vision mitschrauben.
Ja, jetzt leben wir ja immer noch in einer global pandemischen Situation, sage ich jetzt mal. Haben wir schon gesagt, du sitzt irgendwie gerade in Berlin im Homeoffice, bist also nicht im Büro, deine Mitarbeiter sehr wahrscheinlich auch nicht.
Ja.
Wie gehst du in Zeiten von Corona mit Führung um? Also wie gehst du zum Beispiel, weiß ich nicht, auch auf die veränderten Ansprüche der Mitarbeiter ein? Wie funktioniert das für in eurem remote arbeitenden Team? Läuft das alles? Musstest du neue, sag ich mal, Strukturen schaffen auch?
Ja, also ich würde fast sagen, das ist so mit eins auch der großen Themen, die mich natürlich tagtäglich beschäftigen. Wie schafft man es, ein immer wachsendes Team gerade, wo viele neue Leute hinzukommen, die ich teilweise natürlich nie persönlich, sondern nur über Videocalls kennengelernt habe, mit auf die Reise zu nehmen. Ich glaube, was uns hilft, ist, dass wir von Stunde 1 so aufgestellt werden, dass wir jederzeit von überall arbeiten können. Das war uns allen oder ich glaube insbesondere die Startstunde bei mir extrem wichtig. Alles, was wir tun, alle Prozesse, alle Tools, die wir nutzen, alle Kommunikationsmittel, alles ist von jederzeit von überall zugänglich. Ich glaube, das hat uns uns wahnsinnig erleichtert, natürlich ganz, ganz schnell auf die aktuelle Situation einzugehen. Ich glaube, was man halt einfach merkt, ist, in einem Startup schraubt man an einer großen Vision und da entsteht Energie, auch wenn Situationen wahnsinnig anspruchsvoll werden, also zum Beispiel, wo diese Charge und die Produkte sind nicht abgefüllt richtig, da entsteht eine Energie im Raum und alle wollen das jetzt lösen. Und die Energie entsteht ja, wenn viele Menschen zusammen sind. Und jetzt sind wir halt zwar zusammen, aber per Video. Und jetzt merkt man schon, dass, und gerade wenn jemand auch alleine lebt oder alleine zu Hause ist, dass irgendwann gibt es halt der Moment, boah, es wird jetzt zäh und anstrengend. Und deswegen haben wir unsere kulturelle Reise gestartet und haben, das habe ich in der Form auch noch nie gemacht, alles virtuell zu dem Thema Kultur, wie arbeiten wir zusammen, wie halten wir auch unsere Verbindung zueinander und wie verlieren wir auch nicht die Menschlichkeit, weil das Gespräch, was du sonst mal eben in der Kaffeeküche hattest, ja, wo du irgendwie du arbeitest in der Logistik und triffst aber jemanden aus dem Marketing und der hat dir mal kurz erzählt, was gerade so passiert. All diese kleinen Infos, die so eine Kultur und auch die Kommunikation in einer Kultur oder in einer Organisation aufrechterhalten, das fällt dir alles weg. Weil du rufst jetzt nicht jemanden mal kurz auf Slack dazu an, sondern das passiert alles nebenbei. Und da haben wir uns gefragt, okay, wie können wir das aufrechterhalten und haben mit dieser Großzahl von Menschen Workshops gemacht, virtuell, um an diesen Themen zu arbeiten. Und ich finde es einfach phänomenal, was möglich ist. Heißt nicht, dass ich glaube, dass das alles ersetzt, wenn wir endlich mal wieder zusammen in einem Raum sein können. Weil wir haben seitdem so viele Situationen gehabt, wo wir echt auch stolz auf sein konnten, was wir bewegt haben. Das konnten wir alles nicht gemeinsam feiern. Und es gibt auch echt große Sachen, die wir vor die Wand gefahren haben, wo es auch gut gewesen wäre, mal in einem Raum zu sein.
Das ist ja immer das kriegt ja keiner mit.
Ja, ja.
Und das deswegen sehen die meisten Erfolgsgeschichten auch linear aus.
Ja, und dabei jeden Tag gehen so viele Sachen schief.
Jenny, du musst doch mal ganz konkret sagen, was ist denn so eine Maßnahme, die du in der Kultur jetzt etabliert hast? Also trefft ihr euch dann irgendwie, blöd gesagt, immer montags, du bestellst für alle Lunch und jeder kriegt das irgendwie nach Hause geliefert und dann esst ihr zusammen. Also das macht zum Beispiel Amazon, weil das kriege ich von zu Hause mit, weil da jemand zu Hause bei Amazon arbeitet. Aber weiß ich nicht, die machen halt nämlich auch super viel, aber also sag mal eine konkrete Maßnahme.
Ja, also ein Aspekt war gerade von Neuen, die bei uns starten, dass die sagen, okay, wir lernen euch alle irgendwie gar nicht genau kennen. Das heißt, jeder aus unserem Team trifft sich virtuell einmal in der Woche zu einem Lunch mit einem Kollegen, den er oder Kollegin, die er noch nicht kennt. Und dazu haben wir alle freitags Gittylicious, heißt es. Das ist ein Lunch, wo sich die Firma einwählt und ein Team stellt vor, an welchen Themen es gerade arbeitet oder jeder kann individuell eine Frage in die Runde posten und die wird dann zum Beispiel während dieses gemeinsamen Lunches beantwortet. Das heißt, so wollen wir ein bisschen fördern, dass auch, wenn man sich vielleicht nicht so ganz traut, man irgendwie auf einen Kollegen zugeht oder eine Kollegin, die man nicht kennt und einfach irgendwie über ein Lunch virtuell sich besser austauscht, beziehungsweise, dass wir gerade so Themen haben, die irgendwie alle interessieren, gemeinsam besprochen werden.
Also ich habe fleißig mitgeschrieben, denn ich stelle auch gerade das erste Mal wirklich vermehrt Leute ein.
Ja.
Und ich habe mir die Frage auch schon ganz häufig gestellt und ich muss das auch gerade wieder lernen von vorne. Ja. Also man lernt nie aus. So, man kommt aber nicht umhin, mit dir zu quatschen, ohne, ich sag jetzt mal ganz pathetisch, ein Stück TV-Geschichte, was du geschrieben hast, zu erwähnen. Und du warst ja mit Gitti tatsächlich bei der Höhle der Löwen letztes Jahr.
Ja.
Wie war das? Warst du aufgeregt? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also, das war ziemlich krass. Ich glaube, noch krasser war nachher das Ergebnis. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich mich wahnsinnig gerne gut vorbereite. Das heißt, ich hatte wirklich eine ganz, ganz tolle Unterstützung von Leuten, die mir geholfen haben, mich auf meinen Pitch vorzubereiten. An dem Tag selbst hat mich meine Mama, die Namensgeberin von Gitti, zum Studio gefahren und war meine Begleitung. Und ich meine, in meinem Gründeralltag irgendwie gibt es tausend Sachen, die man noch nicht gemacht hat. Und so vor so einem Millionenpublikum zu stehen, ist definitiv eine davon. Ich war turbo aufgeregt. Was kurios war, ich dachte, dass man das tatsächlich übt, also das, was man nachher sieht, ein Zusammenschnitt ist von dem, wie also was man da tut.
Ist das nicht so?
Nein, es ist wirklich, die Tür geht auf und es geht los und das war's.
Oh nein.
Es ist so deins. Und das, glaube ich, als die Info kam, ich habe immer gedacht, naja, man ist ja beim Fernsehen und irgendwie schneidet man das zusammen oder so. Das war schon, da ist, glaube ich, mal ganz kurz mein Herz so in die Hose gehüpft. Und dann aber ist was ganz Abgefahrenes passiert. Und zwar wurde meine Mama in den Raum gebracht und ich wurde später abgeholt für diesen Pitch und musste da alleine gehen. Und dann war irgendwie so dieses Gefühl von, boah, ich kann jetzt so vielen Leuten erzählen, was eigentlich das Thema ist und das Problem, was wir lösen. Und ich kann unsere Lösung präsentieren. Krass. Und auf einmal war so, da war so ein richtiges Gefühl von so, geil, ich habe jetzt einfach Freude und Spaß daran. Und ich glaube, mit diesem Ergebnis, also ich meine, ich wusste ja, was da passiert ist, aber die Aufnahme war ja viel, viel früher als dann die Ausstrahlung. Und dann ist man auch wieder zurück zu seinem Alltag und denkt sich so, weiß man gar nicht genau, ob es ausgestrahlt wird. Das haben wir dann so 2 Wochen vor der Ausstrahlung erfahren. Und man ist wieder so in seinen Alltagsherausforderungen, dass man das auch fast ausblendet. Aber an dem Abend selber bei der Ausstrahlung habe ich, glaube ich, erst realisiert, was da eigentlich passiert ist bei diesem ganzen Echo, das wir bekommen haben. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen. Also wahrscheinlich, du bist ja noch mehr auch selbst Influencer und kriegst wahrscheinlich super viele Nachrichten oder sowas. Also ich war überhäuft von diesen ganzen Anfragen und Nachrichten und Leute, die mich vor Jahren irgendwann in Australien mal kennengelernt haben, die da irgendwie gesagt haben, ja krass. Und ich denke mir so, wow, irgendwie auf der Straße angesprochen werden. Und gerade ist ja auch so, dass ich dachte, mit Maske erkennt man ja auch keinen, ja, weil ich habe ja so einen Brokkoli da oben auf dem Kopf als Frisur, der stößt raus, selbst mit Maske, dass ich irgendwie angesprochen wurde im Supermarkt, irgendwie auf der Straße und das war schon echt krass und ich glaube, der Bild-Zeitung stand ja wirklich echt irgendwie, diese Frau schreibt TV-Geschichte, das war irgendwie so.
Verrat, darfst du doch jetzt nicht verraten, dass ich die Bild zitiert habe. Nee, also Hammer, weil es kamen ganz viele Leute aus meinem Netzwerk, die dann sagten, kennst du eigentlich diese Jenny? Ich so, ja, kenne ich doch schon, Leute. Und ja, hast du das gesehen? Und das war ja wohl sowas von toll. Mein Gott, wie toll kann die präsentieren? Deswegen muss ich dich einfach fragen, was sind denn so 3 oder auch 2 oder wie viele auch immer du teilen magst oder dir gerade ad hoc einfallen, Tipps für einen guten Pitch? Was macht für dich so einen richtig, richtig guten Pitch aus, ja, der auch nicht zu lang ist? Weil du hast, ja, ich weiß nicht, wie viele Minuten hattest du bei der Höhle der Löwen?
Ich glaube, es waren 3 oder 4.
Ja. Wie kriege ich da meine ganze Vision und meinen ganzen Input unter? Worauf muss ich achten?
Ja, ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, jeder Pitch sollte mit dem Problem anfangen. Weil einem selbst ist total klar, was man da macht. Der andere ist vielleicht der einem zuhört, der ist ja irgendwo total anders. Also fang immer an mit dem Problem, was du löst, dass die Person, selbst in meinem Fall Männer, die in dem Fall, glaube ich, irgendwie bei der Löwen jetzt nicht selber Nagellack nutzen, verstehen, okay, wo bin ich gerade? Also immer Nummer 1 Problem. Nummer 2, was ist deine Lösung? Also wie änderst du das? Und Nummer 3 würde ich immer sagen, also was ist deine große Vision, die du angehst? Oder zum Beispiel, je nachdem, mit wem du sprichst, ist irgendwie, was ist natürlich auch dieses Potenzial dieses Marktes? Kommt halt natürlich ein bisschen darauf an, spreche ich jetzt mit Investoren, die mir irgendwie Geld geben sollen, dann ist das natürlich für die richtig relevant zu wissen, okay, ist das jetzt ein großer Markt, von dem wir sprechen, oder ein kleiner Markt? Wenn ich natürlich mit Personen spreche, die Teil unseres Teams werden, dann fragen die mich ja auch, warum, ja? Dann ist es eher, okay, warum arbeiten wir hier? Warum packen wir so viel Energie da rein? Dann ist es eher die große Vision, die dahinter steht. Das sind für mich so die 3 wichtigsten Themen. Und vielleicht ganz wichtig, das ist dein Baby. Da soll man spüren, dass das einen bewegt. Ich glaube, ganz oft ist man dann so im Kopf und denkt irgendwie, sage ich alles richtig oder so. Die andere Person weiß ja gar nicht genau, was man sagen will. Aber man fühlt, glaube ich, ob jemand wirklich davon überzeugt ist, ja, das ist das, was ich machen will. Das merkt man einfach. Also sich einfach auch ein bisschen so dem Ganzen so hingeben und mit Leidenschaft für die Themen kämpfen, weil am Ende des Tages sind wir alles Menschen und wir sind auch emotionsgetrieben und Emotionen machen uns aus. Also von daher darf man die auch gut fühlen da.
Wenn ich mich jetzt recht erinnere, wollten ja, glaube ich, alle der anwesenden Investoren in dich investieren, richtig?
Ja, ja, das wusste ich auch nicht. Das gab es vorher noch nie in der Geschichte der Höhle der Löwen. Und ja, da war ich auch platt, besonders als es losging und ich ja fertig war und Carsten Maschmeyer gesagt hat, ja, ich habe irgendwie noch nie in der Beauty-Industrie investiert und das ist auch nicht mein Gebiet. Da habe ich gedacht, okay, ist klar, der sagt, jetzt ist erst raus und dann geht's weiter. Und dann kam aber diese Wendung und ich glaube, man sieht das auch ganz witzig, wer mich kennt, ich kriege dann so rote Wangen. Und man sieht auch, wie ich so anfange so zu erröten, weil ich selber, ich war ja auf Sachen vorbereitet, aber nicht auf das. Man sieht mir das ganz gut an, wenn man mich gut kennt, was da eigentlich passiert ist. Ja.
Ich habe mir immer vorgenommen, nicht in Kosmetik zu investieren. Aber für mich sind die Gründer immer die Gründe zu investieren. Gibt für mich keine guten Unternehmen, gibt nur gute unternehmerische Menschen, so wie Sie. Ich würde Ihnen die 300.000 geben, ich will nicht handeln. Sie sind absolut ein Gründertraum. Wie Sie da stehen, wie Sie präsentieren, Sie werden noch viel mehr schaffen. Also von mir haben Sie eine Carte Blanche. Sie können die 300.000 haben, genauso wie Sie wollen. Ich finde Sie Weltklasse.
Wow, danke.
So, und wie kam es dann letztendlich dazu, dass du dich nachher für gar niemanden entschieden hast? Also du bist ja alleine wieder rausgegangen.
Ja, also an dem Tag nicht. Also an dem Tag bin ich gegangen mit dem Deal mit Judith und Dagmar und habe mich total gefreut. Und das ist tatsächlich wie bei jedem Investoren-Pitch. Also jeder, der schon mal gepitcht hat, der weiß, okay, es gibt den Pitch und danach geht die Arbeit los. Und dann fangen natürlich nochmal intensivere Gespräche an und man setzt sich zusammen und bespricht Vision, wo will man hin, wo soll die Marke hin, wie sehen die weiteren Produkte aus, was ist einem wichtig. Und am Ende des Tages gab es einfach mehrere Punkte, warum wir gesagt haben, dass wir die Reise jetzt nicht weiter zusammengehen. Und ich glaube, das ist total normal, weil genau so ist das wie in einer Beziehung. Ja? Wenn man sich dann tiefer austauscht, dann sieht man, okay, passt das jetzt oder passt nicht. Ich bin aber wahnsinnig froh, weil ich total viel gelernt habe und Judith als auch Dagmar nach wie vor Wegbegleiterinnen von Gitti sind und ja, ich total happy bin und das war nicht ganz geplant, dass tatsächlich in der Woche von der Ausstrahlung dann ja auch unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen wurde und ich ganz stolz bin, dass wir die richtigen Partnerinnen und Partner an Bord haben, die unsere Vision von einer sehr innovativen und nachhaltigen Beauty-Marke komplett unterstützen.
Pass mal auf, ich erzähle dir jetzt, nicht nur dir, Mist, erzähle ich ja jetzt 40.000, 50.000 Hörern, aber ich muss diese Geschichte erzählen, weil die war perfekt. Pass auf, ich habe letztes Jahr in der Jury gesessen von der neuen Miss Germany. Ne, da ging es ja jetzt auch irgendwie um Female Empowerment und so weiter und bin ja eigentlich auch niemand, der sich da irgendwie großartig in den Vordergrund stellt, aber einer musste den Job machen, glaube ich. Ja. Und also habe ich eingewilligt und dann stand ich da auch irgendwie auf einmal vor der Bühne und es waren utopisch viele Menschen und ich war auch tierisch aufgeregt und Dagmar war auch in der Jury, Dagmar Wörl, so muss man ja mal, ne, wer sie vielleicht nicht kennt. Und ich kam dann raus in so einen Glitzeranzug und hatte mich richtig fein gemacht und gefühlt 2 Stunden gebraucht, damit ich so Kamera ready bin. War super aufgeregt und Dagmar kommt raus aus ihrer Kabine oder aus der Maske, sah aus wie aus dem Ei gepellt, also wirklich on point, in so einem ganz engen, die hat ja eine tolle Figur, ne? Auch unfassbar und ihre Haare lagen perfekt und sie kam raus mit so einem ganz engen, ich sag mal hautfarbenen, rosafarbenen Kleid, so einem Etui-Kleid und mit einer Attitude und hohen Schuhen und so weiter und ich dachte nur so, wow, und dachte so, keine Ahnung, Support ist kein Mord, das muss ich ihr jetzt sagen, dass sie toll aussieht. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, boah, Dagmar, du siehst unglaublich toll aus. Und dann macht sie so einen Hairflip, guckt mich an und sagt so, danke Schätzchen, ich weiß. Und ich war so, ich stand da so, ich wusste, ich konnte nichts mehr sagen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich noch erwidern sollte. Und ich so, ja, okay. Das werde ich nie vergessen. Aber danach hat sogar ihr Team mich angefragt für einen Workshop. Sie macht ja auch die anderen Investoren mit ihren Startups. Also das ist schon echt, ne? Ja. Ich habe auch früher immer gedacht, ach ja, ob da wirklich irgendwelche Fundings zustande kommen. Aber das ist schon echt. Und Total. Ich durfte auch schon bei einem aus der Runde, der immer Startup-Workshops dann gibt für seine neuen Startups im Portfolio. Und habe dann mit denen schon Social Media Workshops gemacht und wäre jetzt nicht Corona gewesen, letztes Jahr hätte ich das auch mit Dagmar Wörls Crowd machen dürfen. Aber die musste ich jetzt einfach mal kurz erzählen, weil das ist so eine charmante Anekdote. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das verstörend oder irgendwie auch cool fand, aber ich habe mich jetzt am Ende für cool entschieden.
Ja, also ich meine, das ist so ein bisschen das, ne? Untergraben wir eigentlich immer das, was wir sind? Oder ist es auch einfach mal okay zu sagen, ja, vielleicht fühle ich auch so? Ich glaube, grundsätzlich könnte für uns allen so ein bisschen mehr Mut und Glaube in uns selbst gut tun. Und einfach manchmal auch so eine Schippe mehr Selbstbewusstsein und so eine Power zu seinen Stärken zu stehen. Ich glaube, das tut unserer Gesellschaft nicht schlecht, wenn das so wäre.
Ein bisschen Dagmar Wörl für jeden. Jenny, wann würdest du denn sagen, jetzt so ein bisschen mit der Erfahrung, die du ja auch schon hast, ab wann ist es denn für ein Startup ratsam, mal so eine Investorenrunde zu machen? Also wirklich sich irgendwo vorzustellen und sich Kapital einzuholen?
Ich glaube, das ist total individuell. Ich glaube, da muss jedes Startup überlegen oder jeder Gründer, Gründerin, was ist meine Vision? Wie komme ich da hin? Es gibt ja so viele unterschiedliche Formen von Finanzierung, von Bootstrappen, Venture Capital, Banken, Kickstarter oder all die Kampagnen, die es gibt. Also ich glaube, es gibt einfach so ein bunte Option und da muss man sich genau fragen, was passt denn wirklich zu mir? Und das ist dann tatsächlich auch der Zeitpunkt, ne? Ich meine, wahrscheinlich irgendwie, oh, ich habe kein Geld, dann brauche ich wahrscheinlich irgendwo eins und wo kriege ich das her? Und okay, wir wollen aber so und so viele Sachen besser machen, haben wir auch nicht das Geld dafür, okay, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, neben dem Geld ist eine Option halt auch Wissen. Also ich habe ganz großartige Business Angel bei mir an Bord, die einfach so wertvoll sind, weil die so viel Wissen geben und mich unterstützen. Und das ist ein Mentoring und das ist Wissen, was ich mir gar nicht aneignen kann, weil die über 20, 30 Jahre lang Berufserfahrung verfügen. Und ich glaube, diese Komponenten muss man halt in die Waagschale werfen. Also brauche ich irgendwie Geld, um mein Geschäft groß zu machen? Oder brauche ich irgendwie auch Wissen und Unterstützung von Leuten, die am Markt haben und die einfach ganz viel Erfahrung mitbringen?
Jenny, du trittst ja auch sehr selbstbewusst als eigenes Gesicht deiner Marke auf. Zum Beispiel auf Instagram.
Hallo, ich bin Jenny und ich bin die Gründerin von Getty. Seit der Stunde Null, der Geburtsstunde von Getty, bin ich on fire. Und zwar, weil meine große Vision ist, die Beauty-Industrie zu revolutionieren.
Ich freue mich total, heute euch zu sehen und mit euch über unser neues Produkt zu sprechen. Wie schön, die ersten von euch sind schon da. Ich hoffe, euch allen geht es gut.
Und wenn ihr jetzt jemand seid, irgendwie, der sagt, okay, ich bin auf jeden Fall jemand, bei mir muss der Nagellack irgendwie ganz lange auf meinen Nägeln sein, dann seid ihr wahrscheinlich der Plant-Based-Typ, wenn ihr sagt, okay, euch ist es super wichtig, dass man das leicht auftragen kann und dass es nicht riecht und dass ihr viele Farben wechseln und dass für euch eine Maniküre etwas sehr Achtsames ist, dann ist es Water-Based. Ich kann nur sagen, ich liebe es, beide Formeln miteinander zu kombinieren.
Fällt dir das so in puncto Selbstpräsentation schwer? Und welche Rolle spielt eigentlich Social Media für Getty im Marketingmix?
Also am Anfang finde ich das unfassbar schwer. Ich meine, als ich gestartet bin, hatte der Getty-Kanal irgendwie, ich glaube, 7 Follower. Und das waren meine engsten Freunde, weil ich mich noch nicht mal getraut habe, anderen Leuten davon zu erzählen, was ich da tue. Gefühlt, das ist irgendwie, glaube ich, wie mit allen Sachen. Man wächst irgendwie da rein und man lernt dabei und ich liebe Feedback und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer mir Feedback einhole und ja, dann wird man teilweise auch einfach irgendwie besser und lernt mit den Sachen umzugehen. Und ich glaube, ich habe einfach gemerkt, dass das, was die Firma auszeichnet, dass ich da mit so viel Inbrunst dahinter stehe, dass mir natürlich überhaupt nicht schwerfällt, darüber zu reden. Ganz im Gegenteil, ich könnte stundenlang davon erzählen. Ja? Und deswegen ist das auch für uns natürlich wahnsinnig wichtig, weil wir sind ja eine D2C-Marke. Das heißt, wir verkaufen direkt an den Endkonsumenten über unsere eigenen Kanäle. Und das ist im Hauptbegriff unser Online-Shop. Und Social Media ist natürlich der Ort, wo wir unsere Kunden und Kundinnen treffen. Und dort ist natürlich auch gerade für unsere Zielgruppe wahnsinnig wichtig zu verstehen, okay, was steckt denn dahinter? Was machen die Leute, die diese Firma führen? Wie arbeiten die? Was treibt die an? Und deswegen natürlich total für uns der richtige Kanal, dort zu kommunizieren.
Und es gibt ja kaum eine Marke, die so sehr verstanden hat, wie wichtig eine Community oder eine starke Community ist. Und ihr habt da von Anfang an, würde ich ja fast behaupten, den Fokus drauf gesetzt. Wie kam es dazu und wie betreibt ihr aktiv diesen Community-Aufbau? Also was habt ihr dafür getan, die Leute an euch zu binden?
Ja, also der Gedanke kommt daher, dass ich am Anfang halt gedacht habe, ja, geht das eigentlich nur mir so oder haben auch andere Menschen das Problem mit herkömmlichen Nagellacken? Und der Startschuss war echt so ein Fragebogen, der am Ende des Tages über 400 Personen haben mir da ausgefüllt, was sie über Nagellack wissen. Und da war mir total klar, okay, das Wissen kann niemals ich alleine haben. Und ich glaube, deswegen ist natürlich auch sowas wie Wikipedia so erfolgreich, weil das Wissen liegt irgendwie in der Gemeinschaft. Und deswegen habe ich nie gesagt, okay, ich bin jetzt irgendwie hier die absolute Expertin für alle Sachen, sondern habe immer gefragt, kann mir jemand helfen? Wenn ihr was seht, bitte gebt uns Feedback. Ja? Wir sitzen jetzt hier und machen irgendwas mit einer bösen Intention, sondern manchmal sieht man Sachen nicht und jemand anders weist einen darauf hin und dann denkt man sich so, cool, geil, können wir noch besser machen. Und ich glaube, das war der Ursprung für mich, als wir losgelegt haben, auch in der Firmenkultur. Und das hat sich natürlich dann total ausgeweitet, weil Social Media halt unsere Kanäle sind, um mit unserer Community im Austausch zu sein. Und das ist so toll, weil wir lernen, wir wachsen. Wir werden auch hingewiesen auf Sachen, die wir nicht gut machen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, auch für ein Unternehmen zu etablieren. Bitte sagt uns, was nicht funktioniert, ja, weil nur so haben wir eine Chance, was wir besser machen können. Und klar ist der ein oder andere vielleicht dann auch mal verärgert, wenn das Paket nicht schnell genug kommt, ja. Und unsere armen Kollegen dann im Customer Service, die kriegen dann einen auf den Deckel. Ich fände es immer schöner, wenn wir alle liebevoller miteinander sprechen würden, aber nur so wissen wir natürlich auch, dass wir vielleicht ein Problem haben, gerade wenn wir Pakete rausschicken oder auch auf unsere Formeln hin, ja. Als wir unser erstes Produkt gelauncht haben, die wasserbasierten Formeln, wir haben eine riesen Fangemeinde, die dieses Produkt total abfeiert. Wir haben aber auch ganz viele kritische Stimmen bekommen, die gesagt haben, ich finde euch richtig cool, aber die Farben halten mir einfach nicht lange genug auf den Nägeln. Also sind wir losgegangen und haben gesagt, okay, wie schaffen wir es, ein Produkt zu kreieren, das einfach länger auf den Nägeln hält und auch andere Menschen glücklich macht. Und dann, es war fast ein Jahr später, haben wir uns eine pflanzenbasierte Nagelfarbe gelauncht. Und nur so sind wir da hingekommen. Und ich glaube, das ist halt total wertvoll für uns und für mich auch absolut essentiell, wenn man heute als Marke überhaupt noch Mehrwert schaffen möchte für auch seine Zielgruppe und Kunden.
Absolut. Abschließende, noch etwas persönlichere Frage. Viele sind wahrscheinlich jetzt auch geflasht von dir als Person und deiner Message und deiner Gradlinigkeit ja auch so ein bisschen. Hast du noch eine Work-Life-Balance? Und wenn ja, wie schaffst du die dir?
Also ich glaube, das war aber noch nie so, dass ich irgendwie überlege, okay, was ist Work und was ist Life? Weil ich muss total, also du kennst mich ja jetzt auch, ich bin jemand, der sehr emotional ist und ich bin jemand, der immer all in ist. Und wenn ich nicht überzeugt von dem bin, was ich vielleicht beruflich mache, dann mache ich das nicht. Ja? Dann mache ich auch einen Hard Cut anscheinend, weil das Bauchgefühl wird so stark. Und das fließt alles miteinander. Und ich glaube, Gitti ist immer da. Ich sehe immer was. Sei es, wenn ich irgendwie ein Buch lese, kriege ich eine Idee. Oder ich bin in einer Ausstellung, sehe was. Ich spreche mit Freunden über was. Das ist kontinuierlich da. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, ist das ein ganz schönes Privileg, dass ich sowas gefunden habe. was mich so erfüllt und so viel Freude bereitet. Manchmal auch so viel Schmerz, dass man sich denkt, warum tue ich mir das an? Weil es einfach auch wahnsinnig anspruchsvoll ist, sowas aufzubauen.
Habe ich auch oft. Ja.
Und man sich so denkt, why? Aber man kann auch nicht anders und man ist dann auch wieder, ich meine, so ein Gespräch mit dir, das gibt einem auch einfach wahnsinnig viel Energie und ich lerne so viele tolle Menschen kennen, die an tollen Themen arbeiten und die einfach ganz viel Freude haben bei den Sachen, die wir machen und ja, das andere gehört dann einfach auch dazu. Ja.
Dito, können wir denn jetzt noch, um der Geschichte einen runden Abschluss zu geben, 2021 endlich einen Glitzernagellack in eurem Sortiment erwarten? Kommt der aus dieser Gründergeschichte?
Man sollte gespannt sein, was wir dieses Jahr noch launchen. Ich will an der Stelle nicht zu viel verraten, außer dass wir mit hochrotem Kopf und Schweißperlen auf der Stirn an vielen Themen arbeiten und man kann definitiv noch ein bisschen was von uns erwarten, was in diesem Jahr kommt. Aber mehr verrate ich nicht.
Ich habe das Gefühl, es wird episch, Jenny.
Ja, bleibt gespannt.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat ganz großen Spaß gemacht und ich glaube, viele nehmen jetzt einen großen Batzen Motivation und vor allem auch Inspiration mit. Und ja, die Grüße gehen nach Berlin.
Tausend Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Ein ganz wundervolles Gespräch mit dir.
Einen neuen Werbekunden möchte ich euch aber zum Abschluss, bevor ihr hier rausgeht, noch unbedingt mit auf den Weg geben. Denn es ist mein persönlicher Gamechanger 2021 und zwar geht es um Safdesk. Safdesk ist eine Buchhaltungssoftware, die vordergründig für kleine bis mittelständische Unternehmen, so wie mich, konzipiert wurde und die praktisch am Ende die gesamte Buchhaltung für dich digitalisiert. Und das ist insofern ein Gamechanger, dass ich bis vor kurzem noch eine Zettelwirtschaft und einen Belegwahnsinn wirklich klassisch mit Schuhkarton und dann zum Steuerberater gebracht habe, was jetzt praktisch alles digitalisiert abläuft. Was kann man damit alles machen? Ich will gar nicht auf die einzelnen Funktionen zu tief eingehen, weil es gibt drei, die komplett mein persönliches Leben verändert haben. Das ist die Angebotserstellfunktion. Das heißt, ihr ladet nur einmal ein Logo hoch. Ihr könnt dann Kundendaten anlegen. Es ist wie so ein kleines Kundenverzeichnis. Wir haben das früher im Team immer mit so einer PR und Kundenliste noch wirklich sehr umständlich in der Dropbox gemacht. Und mittlerweile machen wir das alles in Safdesk. Und da meine Mitarbeiter ja auch überall sitzen, teilweise in Hannover, München, keine Ahnung, überall auf dem Deutschland verteilt, lässt sich damit extrem einfach im Team arbeiten. Was auch mega praktisch ist, ist die automatische Umsatzsteuervoranmeldung und die Einnahmenüberschussrechnung. Damit kann man eigentlich keine bösen Nachzahlungs-, Vorauszahlungsüberraschungen mehr erleben, denn der rechnet das in Echtzeit hoch und man weiß immer ganz genau, hey, was habe ich eigentlich liquide gerade im Unternehmen zur Verfügung und was ja, zieht sich das Finanzamt in den nächsten Tagen oder Wochen ein. Wenn ihr einen moderneren und pfiffigen Steuerberater habt, dann könnt ihr auch euren Safdesk-Backend an seine Software, die er nutzt, in der Regel Elster oder was das auch immer ist, andocken und dann sieht auch der Steuerberater praktisch in Echtzeit, welche Daten gerade bei euch im Unternehmen vorliegen. Und eine Sache, über die ich mich schon fast ein bisschen ärgere, weil ich habe Safdesk eingerichtet im November oder Dezember 2022 und jetzt buchen sie Podcast-Werbung bei mir und jetzt habe ich einen Code und ich habe ihn selber nicht genutzt und der ist richtig, richtig lohnenswert. Auf der Seite www.safdesk, schreibt sich übrigens mit v.de/babygutbusiness, bekommt ihr die ersten 6 Monate komplett geschenkt. Der Code lautet, alles groß geschrieben, BGB100. Und ich kann es euch wirklich aus meiner Praxis wärmstens ans Herz legen.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.